Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Josephine Schulz und folgende Themen beschäftigen uns in dieser Stunde. Detail-Lockdown soll auch im Januar weitergehen, das haben Angela Merkel und die Ministerpräsidenten heute besprochen. Außerdem geht es um die Zulassung des BioNTech-Impfstoffes in Großbritannien und die Frage, ob da möglicherweise Schnelligkeit vor Gründlichkeit gegangen ist. 2020 wird wohl laut Weltwetterorganisation eines der drei wärmsten Jahre seit der Wetteraufzeichnung. Wir gucken gleich darauf, was die Bundesregierung in den vergangenen Monaten in puncto Klimaschutz geleistet hat. Die Treffen von Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten sind in den letzten Monaten zu Terminen geworden. Wo ganz Deutschland drauf guckt und wissen will, wie geht es weiter? Werden die Corona-Maßnahmen verschärft? Werden sie gelockert? Heute ist diese Runde wieder zusammengekommen und eigentlich sollte es dabei in erster Linie um ganz andere Themen gehen, also zum Beispiel um Ganztagsbetreuung von Grundschülern. Aber am Ende des Treffens steht dann doch die Schlagzeile, der Teil-Lockdown wird wohl in den Januar hinein verlängert. Frank Kapellan mit den Einzelheiten.
Die Spatzen pfeifen es seit Tagen von den Berliner Dächern. Jetzt ist es amtlich. Restaurants, Kneipen, Hotels, Theater, Kinos und Sportstätten bleiben bis ins kommende Jahr hinein geschlossen. Bund und Länder sind sich einig. Angesichts hoher Infektionszahlen mit einem neuen Tageshöchstwert von fast 500 Corona-Toten soll der teilweise Lockdown verlängert werden.
Das heißt, im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist, mit Ausnahme natürlich der Weihnachtsregelungen, die noch extra getroffen wurden, bis zum 10. Januar dann so. Und am 4. Januar werden wir darüber beraten, wie es danach weitergeht. Wir haben das Ziel, eine Inzidenz wieder unter 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen zu bekommen. Wir sind davon sehr weit entfernt.
Sozialdemokratin Manuela Schwesig allerdings will möglicherweise nicht verlängern. Sie verweist darauf, dass der Inzidenzwert in Mecklenburg-Vorpommern schon jetzt unter 50 liegt. Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hingegen ist klar, von einer Entspannung der Pandemiesituation kann keine Rede sein. Den CSU-Chef beunruhigt die hohe Todesrate.
Wir können das nicht so hinnehmen in dieser Situation. Das sind unglaublich viele Schicksale von Menschen, die gern Weihnachten gefeiert hätten, auch wenn viele Ältere dabei sind, die noch Jahre hätten leben können.
Und dann deutet Söder an, dass es durchaus noch zu einer Verschärfung der Corona-Regeln kommen könnte. Zu der umstrittenen Regelung, in einigen Bundesländern Hotelübernachtungen bei Familienbesuchen während der Feiertage zu ermöglichen, sagt er kein Wort, bringt aber ins Spiel, dass der derzeit geltende Lockdown am Ende nicht reichen könnte. Kürzer, aber härter hätten die Maßnahmen sein müssen. Das hatte Söder schon öfter kritisiert.
Dann werden wir irgendwann einfach nochmal entscheiden müssen in Deutschland, ob wir an einigen Stellen vielleicht noch konsequenter sein müssen. Weil mein Gefühl ist, dass wir uns da nicht scheuen dürfen, am Ende auch sehr konsequent zu sein.
Die betroffenen Betriebe erhalten weiter staatliche Unterstützung. Allerdings, anders als im November und Dezember, sollen nicht mehr 75% des Umsatzes übernommen werden. Im Januar dürfte weitaus weniger Geld fließen. Anknüpfend an Zahlungen des Frühjahrs ist nun von einer weiteren Überbrückungshilfe die Rede.
Die ist anders ausgestaltet, setzt wieder bei den Fixkosten stärker an und nicht beim Umsatz.
Die laufenden Kosten eines Restaurants etwa könnte der Staat dann übernehmen. Druck machen die Länder allerdings, dass für die Monate November und Dezember schneller gezahlt wird. Die Bearbeitung der Anträge dauert lange. Abschläge von 10.000 Euro sind derzeit das Maximum. Das reicht nicht, klagt Sozialdemokrat Michael Müller, Chef der Ministerpräsidentenkonferenz.
Das eine ist tatsächlich, das Verfahren zu beschleunigen. Das andere ist, mit anderen Abschlagszahlungen zu arbeiten.
Wer wird wann geimpft? Auch das treibt Länderchefs und den Bund um. Ob das vor Weihnachten oder erst nach dem Fest klar sein wird, vermag die Kanzlerin nicht zu sagen. Die ständige Impfkommission muss entscheiden und nicht zuletzt hängt die Feinabstimmung davon ab, wie viel Impfstoff zu Beginn zur Verfügung stehen wird. BioNTech und Moderna können im ersten Quartal 2021 7 Millionen Impfdosen bereitstellen. 2 Impfungen werden erforderlich sein. Ob der Konzern AstraZeneca dann auch schon am Start sein wird, sei unklar, meint Merkel. Da könne man sich doch vorstellen, wie knapp der Impfstoff sein werde.
Vom Grundsatz her ist natürlich klar, dass wir 2 Stränge haben, die man im Auge haben muss. Das eine sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmal im Gesundheits- und Pflegebereich. Auf der anderen Seite, je älter, desto größer das Risiko. Das heißt, dass man die Älteren zuerst impft.
Nichts geht beim Impfen über Nacht, unterstreicht Markus Söder. Und dass in der Europäischen Union der erste Impfstoff vermutlich erst am 29. Dezember zugelassen wird, geht für ihn in Ordnung. Gerade weil Kranke und Ältere zuerst dran sein sollen, müsse die Sicherheit des Impfstoffes absolut garantiert sein.
Frank Capellan, und wir haben es gerade gehört, Deutschland bereitet sich auf das große Impfen vor. Auf EU-Ebene laufen die Zulassungsverfahren. Und dann plötzlich heute die Nachricht aus Großbritannien, dort war man schneller. Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer ist dort jetzt zugelassen. In den nächsten Tagen kann es also direkt losgehen mit dem Impfen. Christine Heuer berichtet aus London.
Die gute Nachricht kommt zum Frühstück. Erleichterung aller Orten. Im BBC-Studio kann sich der Moderator vor Freude kaum halten.
Regulators have approved the Pfizer-BioNTech jab, saying it's safe to be rolled out. This is Newsbeat, it's 7:33.
Yeah, yes, yes! Die Briten haben einen Impfstoff gegen Corona amtlich zugelassen und schon nächste Woche einsatzbereit. Zuerst sind die Pflegeheime mit Impfen dran, das medizinische Personal, alte Menschen und Risikopatienten. Geimpft wird zunächst in den Krankenhäusern, während gleichzeitig überall im Land Impfzentren aufgebaut werden. Für normale Arztpraxen eignet sich der Impfstoff von Pfizer-BioNTech nicht. Er muss zu stark gekühlt werden. London erwartet für nächste Woche die Lieferung von 800.000 Impfdosen aus Belgien. Insgesamt wurden 40 Millionen bestellt. Die würden für weniger als ein Drittel der Bürger ausreichen, weil sie zweimal hintereinander verabreicht werden müssen. Im Unterhaus warnt der Premierminister deshalb vor zu viel Euphorie. Trotzdem sei es nun soweit, die Briten würden sich ihr Leben zurückerobern, auch die Wirtschaft käme wieder in die Gänge. Ich weiß, dass das gesamte Parlament sich mit mir über die fantastische Nachricht freut, dass die MHRA den Pfizer-Impfstoff gegen Covid-19 zugelassen hat.
The Pfizer vaccine for COVID-19.
MHRA, das ist die Abkürzung für die Behörde, die in Großbritannien für die Zulassung von Impfstoffen zuständig ist. In der Pandemie hat sie sich für ein Notfallverfahren entschieden. Damit geht es schneller als üblich, sagt Behördenchefin June Rain.
But, and this is a very important point indeed,
aber, und das ist ein wichtiges Aber, das bedeutet nicht, dass wir irgendetwas abgekürzt hätten, nicht im geringsten. Die öffentliche Sicherheit wird immer an erster Stelle stehen.
The safety of the public will always come first.
Gesundheitsminister Matt Hancock erklärt die Geschwindigkeit damit, dass die Briten die einzelnen Prüfungen parallel und nicht nacheinander durchgeführt hätten. Ich bin total begeistert und sehr stolz, dass das Vereinigte Königreich weltweit das erste Land ist, das mit einem klinisch zugelassenen Impfstoff loslegen kann.
Ready to go.
Was Hancock nicht sagt, der Impfstoff wurde von Deutschen mit türkischen Wurzeln entwickelt. Sie arbeiten mit Pfizer in den USA zusammen. Die ersten Impfdosen werden in Belgien hergestellt. Auf Twitter behauptet er dann auch noch, dass die Briten so schnell sein konnten, weil sie nach dem Brexit nicht mehr unter europäischer Kuratel stünden. Dabei gelten in Großbritannien bis zum Jahresende exakt die gleichen Regeln und Vorschriften wie in der Europäischen Union. Kurzum, Downing Street versucht, den Sieg an der Impffront als britische Erfolgsgeschichte zu verkaufen.
Christine Heuer aus London. Großbritannien ist also vorgeprescht. Glückwünsche oder Anerkennung gibt es dafür allerdings aus anderen Staaten nicht so richtig. Im Gegenteil, die Reaktionen auf EU-Ebene lauten eher, dass da wohl Schnelligkeit vor Sorgfalt gegangen sein muss. Peter Kapern fasst zusammen.
Nein, Peter Liese, der CDU-Europaabgeordnete, ist ganz und gar nicht beeindruckt von den Meldungen aus Großbritannien.
Ich halte die Entscheidung Großbritanniens, eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff zu geben, für falsch,
sagt Liese, der selbst Arzt ist und während der ersten Corona-Welle wieder aus seinem Abgeordnetenbüro in seine alte Praxis gezogen ist, um mit anzupacken. Die Notfallzulassung, so sein Argument, unterscheidet sich nämlich fundamental von der Zulassung, die die Europäische Arzneimittelbehörde EMA durchführt.
Bei der EMA beugen sich Experten aus vielen Ländern der Europäischen Union wochenlang über die Daten und stellen auch kritische Fragen. Und ich glaube, das ist besser, als jetzt sehr schnell ohne genaue Prüfung den Impfstoff auf den Markt zu bringen.
Und genau das ist heute in Großbritannien unter Berufung auf einen medizinischen Notfall geschehen. Ein Verzicht auf eine eingehende Prüfung, um den Impfstoff so schnell wie möglich zur Verfügung zu haben. Außerdem werden die Hersteller im Rahmen einer solchen Notfallzulassung von jeglicher Haftung freigestellt. Liese sieht politische Motive hinter der Blitzzulassung des Impfstoffs in Großbritannien.
Dass Großbritannien das tut, ist ein Eingeständnis des Versagens in der Corona-Krise. Großbritannien ist eine Insel. Und wenn man Großbritannien mit Irland vergleicht, dann sieht man ganz besonders, wie schlecht das Krisenmanagement von Boris Johnson und seiner Regierung war.
Rein theoretisch hätte auch jedes Mitgliedsland der EU die Möglichkeit, eine Notfallzulassung auszustellen. Sie haben sich jedoch prinzipiell gegen diesen Weg ausgesprochen. Und zwar auch, weil das Instrument der Notfallzulassung seiner Idee nach für andere, viel gravierendere Fälle als die Corona-Pandemie vorgesehen ist.
Die Notfallzulassung ist eigentlich für Situationen gedacht, wo man unweigerlich eine schwere Krankheit bekommt, die zum Tode führt, wenn man das Medikament nicht einnimmt.
Gegen das Coronavirus könne man sich aber schützen, sagt Liese, durch Abstand und Hygiene. Und nur ein kleiner Teil der dennoch Infizierten stirbt tatsächlich. Das allein rechtfertige dann aber nicht die Zulassung eines Impfstoffs ohne präzise Risikoüberprüfung. Denn am Ende, da sind sich die Mitgliedstaaten einig, hilft nur ein Impfstoff, dem die Bürger auch vertrauen und mit dem sie sich auch impfen lassen. Timo Wölken, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD im Europaparlament, verweist außerdem darauf, dass auch bei der EMA der Corona-Impfstoff nicht nach dem üblichen Verfahren zugelassen wird. Die Experten der Behörde haben sich monatelang vorbereitet auf das Zulassungsverfahren und deswegen werde es nur wenig mehr Zeit in Anspruch nehmen als die Notfallzulassung in Großbritannien.
Die Europäische Arzneimittelbehörde wird bis Ende des Monats die Impfstoffe überprüft haben und dann sichergestellt haben, dass die Impfstoffe qualitativ hochwertig, wirksam und vor allen Dingen sicher sind. Wir sind schon in einem beschleunigten Verfahren. Dass die Britinnen und Briten jetzt ein paar Tage schneller waren, sollten wir nicht zum Anlass nehmen, in einen Wettbewerb, der zulasten der Patientinnen und Patienten geht, auszubrechen.
Diesem Appell folgen alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, abgesehen von Ungarn. Viktor Orban hat den russischen Impfstoff Sputnik V geordert und er will ihm eine Notfallzulassung ausstellen.
Peter Kapern aus Brüssel mit kritischen Stimmen. Und über diese Punkte konnte ich vor der Sendung mit dem Medizinrechtler und Arzt Professor Alexander Ehlers sprechen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, ob man die Briten jetzt eigentlich beneiden sollte, weil sie als Erste den Impfstoff bekommen, oder ob man sich vielleicht eher Sorgen machen muss um die Briten, weil der Stoff womöglich nicht ordentlich geprüft wurde.
Eine sehr gute Frage, denn alles kommt ja jetzt sehr schnell. Aber ich denke, man braucht sich keine Sorgen zu machen. Ich kenne die Zulassungsbehörden in Europa, also sowohl national als auch unsere europäische Zulassungsbehörde, sehr gut. Und alle Behörden lassen sich nur leiten von wirklich tiefgehender Analyse dessen, was ihnen eingereicht wird. Und dabei geht es um Unbedenklichkeit, Qualität und Wirksamkeit. Insofern sind die Unterschiede im Zulassungsverfahren und der Brexit vielleicht auch einer der Gründe, dass es in England etwas schneller gegangen ist.
Aber EU-Politiker wie zum Beispiel Peter Liese, die haben das ja heute scharf kritisiert und haben gesagt, dass die Briten nicht so ordentlich geprüft haben, wie das jetzt in der EU der Fall ist. Übertreiben solche Kritiker also?
Ja, das ist Spekulation und das ist übertrieben. Wir haben bis zum Beginn des Brexits natürlich ein einheitliches Zulassungsrecht in Europa gehabt. Die EMA, unsere europäische Arzneimittelbehörde, hat für die europäischen Länder bei solchen Verfahren geprüft. Und wenn die EMA eine Zulassung, besser gesagt die Europäische Kommission, erteilt hat, dann durften diese Wirkstoffe in den europäischen Markt eingebracht werden. Die Frage, die sich ergeben hat aus dem Brexit, war, was passiert eigentlich in der Übergangszeit? Und hier sind Regeln geschaffen worden, Übergangsregelungen, dass die englische Zulassungsbehörde sich an ein Verfahren anhängen kann. Und BioNTech hatte jetzt am Montag den Zulassungsantrag bei der EMA gestellt. Allerdings bereits war BioNTech vorher im kontinuierlichen Austausch mit der EMA und auch mit der englischen Zulassungsbehörde in einem beschleunigten Verfahren. Das heißt, das, was sonst eigentlich nicht üblich ist, man hat kontinuierlich bereits Daten geliefert beim Austausch im Gespräch mit den Zulassungsbehörden. Und aufgrund der Übergangsregelungen war es der englischen Zulassungsbehörde möglich, dann, wenn sie der Ansicht war, okay, ab jetzt übernehmen wir das Verfahren, an den Status quo des Zulassungsverfahrens bei der EMA anzuknüpfen, also an das Rolling Review Verfahren, dieses beschleunigte Verfahren, und es selbst für England zu übernehmen. Und genau das ist jetzt passiert. Die englische Zulassungsbehörde hat darauf aufgesetzt, hat dann aufgrund der bisher geprüften Unterlagen gesagt, wir haben genug Informationen, wir können es verantworten, hier für England eine Zulassung zu erteilen.
Vielleicht können Sie uns das noch mal kurz erklären. Es kursieren ja gerade verschiedene Begriffe von Notfallzulassung über beschleunigtes Verfahren, Sonderzulassung. Was genau ist denn der Unterschied zwischen dem Verfahren jetzt in Großbritannien und dem, was jetzt in der EU noch ein paar Wochen dauern wird?
Also das ist kein wirklicher Unterschied des Verfahrens. Es sind beides beschleunigte Verfahren, Rolling Review Verfahren. Da muss man vielleicht ein wenig ausholen. Normalerweise stellt ein Unternehmen, ein pharmazeutisches Unternehmen, einen Zulassungsantrag bei einer nationalen Zulassungsbehörde oder bei der Federal Drug Administration in den USA oder bei der European Medicine Agency in Amsterdam, wenn alle Unterlagen und Dokumente vollständig sind. Es gibt dafür natürlich auch noch Vorbereitungsmeetings, sogenannte Scientific Advice Meetings. Und dann beginnt die Prüfung und das ist gesetzlich festgelegt, auch in welchen Zeiten diese Prüfungen abzuwickeln sind. Aufgrund der Corona-Krise wurden hier zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, in solchen sogenannten beschleunigten Zulassungsverfahren bereits vorher in die Einlieferung von Daten einzusteigen und auch sich auszutauschen mit den Zulassungsbehörden. Diese beschleunigten Verfahren, die auch oft als Notfallverfahren bezeichnet werden, sind keine beschleunigten Verfahren im Hinblick auf die Prüfung von den drei zentralen Säulen, wann ein Produkt, ein Wirkstoff zugelassen wird, nämlich Unbedenklichkeit, Wirksamkeit und Qualität. Es geht dabei nur um die Beschleunigung der Verfahrensschritte als solche. Also die Unternehmen mussten auch Studien haben, die Studien mussten entsprechend aufgesetzt werden, die Ethikkomitees mussten ihre Meinung dazu äußern, die Daten mussten eingereicht werden, aber die Verfahrensschritte als solche, die wurden beschleunigt.
Und also deswegen weder in der EU noch in Großbritannien würden Sie jetzt also sagen, gibt es irgendwelche qualitativen Nachteile gegenüber einem ganz normalen Zulassungsverfahren?
Das ist richtig, das ist meine Erkenntnis und ich mache dies seit 32 Jahren. Ich sehe hier überhaupt keine Kritikpunkte, auch nicht im Hinblick auf das Verfahren als solches. Und es hat ja auch Beteiligte sowohl der Behörden als auch der Exekutive, also auch die zuständige Ministerin, immer wieder betont. Und das kann ich als Experte in diesem Bereich auch nur bestätigen. Keine Zulassungsbehörde möchte, dass wir zwar einen wirksamen Impfstoff haben, dass aber so gravierende Nebenwirkungen auftreten, dass irgendwelche weiteren Erkrankungen auftreten können.
Glauben Sie, dass diese schnelle Zulassung in Großbritannien jetzt den Druck auf die EU erhöht? Also könnten zum Beispiel EU-Staaten jetzt auch sagen, wir warten nicht das EU-Verfahren ab, sondern regeln das jetzt national und geben sofort die Zulassung?
Nein, das ist ein Spezifikum aufgrund dieser Brexit-Situation. Das Unternehmen hat für das restliche Europa einen Zulassungsantrag bei der EMA gestellt und dieser wird abgewickelt. Es könnte natürlich BioNTech auch überlegen, noch nationale Zulassungsanträge zu stellen. Das würde aber natürlich Auswirkungen auf den EMA-Zulassungsantrag haben und es macht überhaupt keinen Sinn.
Wenn wir nochmal auf die Qualität dieser Verfahren gucken, es gibt ja trotzdem noch Erkenntnislücken, oder? Also was beispielsweise seltene Nebenwirkungen angeht, die Dauer der Immunität oder auch die Frage, ob man das Virus weitergeben kann, das sind ja schon noch relativ wichtige offene Fragen, oder?
Das ist richtig, das gilt aber für jeden Wirkstoff, der in den Markt eingeführt wird. Bei den Zulassungsstudien, in der Regel sind es zumindest zwei prospektive, randomisierte und doppelverblindete Studien, prüft man zunächst einmal bei der Phase 3 an einer deutlich größeren Anzahl von Probanden, nennt man das, sind also keine Patienten, sondern Probanden, also Prüflinge, inwieweit dieser Impfstoff eben diese drei Voraussetzungen, die ich vorhin erwähnt hatte, erfüllt. Das ist aber zunächst eine erste Prüfung. Nachdem der Wirkstoff dann zugelassen ist, werden weitere Prüfungen, nämlich die Phase 4 Studien, geprüft an einer riesigen Anzahl von Menschen. Warum? Weil man bei dem großen Einsatz erst oft erkennen kann, ob es vielleicht ein ganz, 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 ganz seltenes Risiko gibt, das sich erst bei der Masse zeigen könnte. Und deswegen ist das kein unübliches Verfahren jetzt. Und diese Erkenntnislücken, die wir noch haben, haben wir auch bei anderen Dingen. Was aber entscheidend ist, bei den Risiken, wenn wir darüber reden, das sind dann so seltene Risiken, dass im Gegenzug die Wirkung wesentlich wichtiger ist. Die Frage, wie lang eine solche Impfung hält, auch das werden wir erst auf Dauer erfahren oder ob möglicherweise andere Aspekte noch zu berücksichtigen sind. Aber als zusammengefasst ist das, und das muss man ganz klar festhalten, auch wenn im Augenblick im Internet manche sehr obskuren Artikel dazu existieren, ist kein Grund, einem solchen Impfstoff die Zulassung zu versagen.
Sagt der Medizinrechtler und Mediziner Alexander Ehlers. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank ebenfalls.
Mit einem Auto hat ein Mann gestern in Trier 5 Menschen getötet. Weitere schweben noch in Lebensgefahr. Er ist mit einem SUV in die Fußgängerzone gefahren und hat dort, danach sieht es zumindest aus, versucht, so viele Menschen wie möglich zu überfahren. Gegen den Mann wurde heute Haftbefehl erlassen und in Trier haben Bürger und Politiker der Opfer gedacht. Anke Petermann war vor Ort.
Man muss ja irgendwo hin mit seiner Trauer.
Den ganzen Tag lang, auch nach Einbruch der Dunkelheit, strömen Anteilnehmende zu Porta Nigra, dem Gedenkort. Was sie bewegt?
Letztendlich die Fassungslosigkeit vor dem, wozu Menschen in der Lage sind.
Wir wissen alle, das Leben ist endlich. Aber diese Vorstellung, wenn das auf so eine brutale Art und Weise passiert, ist eben was anderes.
In der Nähe des römischen Wahrzeichens war die Amokfahrt des Betrunkenen zum Ende gekommen. Jetzt wirkt das 1800 Jahre alte Tor wie ein überdimensionales Grabmal mit Kerzen, Blumen, Kränzen und Plüschtieren, die an den Tod eines 9 Wochen alten Mädchens erinnern. Auch der Vater starb, die Mutter und ihr kleiner Sohn liegen verletzt im Krankenhaus.
Es ist einfach eine ganz, ganz schwere Zeit und es ist tröstlich, dass so viele Menschen hier Anteil nehmen.
Findet die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Das hilft und ich bin mir sehr, sehr sicher, das hilft dann auch den Menschen, die betroffen sind.
Konstatiert der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe mit Blick auf Angehörige von Opfern, auf Verletzte und Traumatisierte. Von 4 tödlichen Minuten spricht die Regierungschefin. Tödlich auch für eine Lehrerin. Berufsschüler trauern um die 52-Jährige, gestorben durch den gezielten Aufprall des schweren Geländewagens. Über eine Distanz von 600 Metern hatte der 51-jährige Fahrer im Zickzack auf wehrlose Passanten zugehalten. Das hat die Polizei rekonstruiert. Seinem Antrag auf Haftbefehl gab das Amtsgericht statt, sagte der leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen.
Das ist ein Haftbefehl wegen Mordes in 5 Fällen und wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in 18 weiteren Fällen.
Womit die Zahl der Verletzten noch einmal nach oben korrigiert wurde.
Wir gehen davon aus, dass der Täter heimtückisch handelte, als er durch die Innenstadt fuhr und die arglosen Passanten keine Chance hatten, dem Angriff zu entgehen. Im Übrigen gehen wir davon aus, dass er sein Kraftfahrzeug als Waffe genutzt hat und deshalb mit gemeingefährlichen Mitteln gehandelt hat.
Noch immer ist die Motivlage des Beschuldigten unklar. Er hat sich geäußert, dabei aber wechselnde Angaben gemacht. In Teilen nicht nachvollziehbar, so der leitende Oberstaatsanwalt. Für zumindest teilweise schuldfähig hält der Ermittler den Mann. Ein psychiatrisches Gutachten soll das genauer klären.
Ja, es kommen so viele Fragen auf, was mit so jemandem los ist, der sowas macht, dass eben da auch Handlungsbedarf ist, weil das auch eine Aufgabe der Gesellschaft ist, das mit zu verhindern, wenn es denn möglich ist. Ne?
Findet eine Besucherin des Gedenkorts. Genau darüber reflektieren Kriminalpsychologen derzeit. Was die Begleitung von Gewaltbetroffenen angeht, da, so Malu Dreyer, habe man aus dem LKW-Attentat auf dem Berliner Breitscheidplatz vor 4 Jahren gelernt.
Wie es den Opfern danach eben auch ging und wie verloren sie sich auch gefühlt haben und nicht verstanden und nicht aufgehoben. Und wir haben jetzt mit dem Opferbeauftragten, den wir im Land Rheinland-Pfalz haben, sorgen wir dafür, dass die Opfer auch die Unterstützung erhalten, die sie brauchen.
Die Stadt hat eine Hotline geschaltet. Seelsorger sind im Einsatz.
Anke Petermann, einen Tag nach der Amokfahrt in Trier. Und damit kommen wir um 23.34 Uhr zu weiteren wichtigen Themen des Tages in Kürze. Das Bundeskabinett hat heute mehrere Beschlüsse gefasst, darunter ein Reformpaket gegen Rechtsextremismus und Rassismus mit fast 90 einzelnen Maßnahmen. Uli Haug.
Die Bundesregierung will das Grundgesetz ändern. Der umstrittene Begriff Rasse in Artikel 3 soll durch eine zeitgemäße Formulierung ersetzt werden. Doch noch ist unklar, wie die künftig lauten könnte. Justizministerin Lamprecht hat aber angekündigt, zügig einen Vorschlag zu machen, damit Bundestag und Bundesrat darüber beraten und entscheiden können. Außerdem geplant sind Änderungen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und neue Straftatbestände, um Rassismus und Rechtsextremismus zu bekämpfen. So sollen sogenannte Feindeslisten, mit denen Menschen bedroht werden, explizit unter Strafe gestellt werden. Für antisemitische oder rassistische Hetze, die sich direkt an Betroffene richtet, wird ein neuer Straftatbestand eingeführt. Kommunalpolitiker und engagierte Bürger will die Regierung besser schützen. Bis zum Jahr 2024 will die Bundesregierung mehr als 1 Milliarde Euro für den Kampf gegen Rechtsextremismus bereitstellen. Mit dem Geld soll vor allem auch die langfristige Finanzierung von entsprechenden Präventionsprojekten gesichert werden.
Auch der Gesetzentwurf von Familienministerin Giffey zur Reform der Kinder- und Jugendhilfe wurde vom Kabinett auf den Weg gebracht. Was der vorsieht, erklärt Kilian Pfeffer.
Es ist ein umfassender Ansatz, mit dem das Kindeswohl stärker in den Blick genommen werden soll. Ärzte und Jugendämter sollen zum Beispiel enger zusammenarbeiten, wenn es einen Verdacht auf Gefährdung des Kindeswohls gibt. Kinder und Jugendliche, die in Heimen oder Pflegefamilien groß geworden sind, sollen nach ihrem 18. Geburtstag besser begleitet werden. Und überlastete Eltern sollen schnell und unkompliziert Hilfe bekommen können, zum Beispiel wenn Alleinerziehende in eine neue Stadt umgezogen sind. Familienministerin Giffey sprach von einem Flaggschiff-Projekt. Giffey wörtlich: Ich bin überzeugt davon, dass das neue Gesetz das Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen spürbar erleichtern wird. Die Ministerin hofft, dass das Gesetz im Frühsommer 2021 in Kraft treten kann. Es geht zum Beispiel um mehr als 1 Million Kinder, die auf die Unterstützung der Jugendämter angewiesen sind. Oder Hunderttausende, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Hilfe brauchen. Auch Kinder mit einem psychisch oder suchterkrankten Elternteil, wenn sie unter den Folgen dieser Erkrankung leiden.
Der militärische Abschirmdienst ermittelt gegen Mitarbeiter in der Bundeswehr wegen mutmaßlicher Zugehörigkeit zur Reichsbürgerszene. Einer der Verdächtigen hat sich heute wohl das Leben genommen. Michael Götschenberg.
Im Fokus der Ermittlungen stehen insgesamt 8 Personen. Hauptverdächtiger war der Leiter der Ulmer Dienststelle des Beschaffungsamtes der Bundeswehr, Eugen W. Wie dem ARD-Hauptstadtstudio verschiedentlich aus Sicherheitskreisen bestätigt wurde, verstarb der Mann heute. Er soll sich das Leben genommen haben. Das Bundesverteidigungsministerium hatte gestern in einem Schreiben an die Obleute des Verteidigungsausschusses darüber informiert, dass der MAD seit Ende vergangenen Jahres gegen mehrere Verdachtspersonen ermittle. Demnach wurden die Verdachtspersonen gestern erstmalig befragt und Durchsuchungen durchgeführt, bei denen unter anderem IT-Geräte beschlagnahmt wurden, die nun ausgewertet werden. Dabei geht es auch um die Frage, ob man es mit einem größeren Netzwerk von Personen zu tun hat, die zur Reichsbürgerbewegung gehören und in Sicherheitsbehörden beschäftigt sind.
Der designierte US-Präsident Joe Biden will viele Entscheidungen von Donald Trump zurückdrehen. Was den Handelskonflikt mit China angeht, also die hohen Zölle, bleibt es aber wohl bei der harten Linie. Thorsten Teichmann.
Auch die Verpflichtung, dass China zusätzlich Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar aus den USA importiert, will der gewählte Präsident Biden nicht sofort aufheben. In einem Telefoninterview mit der New York Times erklärte Biden, er werde sich im Streit mit der Volksrepublik nicht seiner Möglichkeiten berauben. Der US-Demokrat will zunächst überlegen, wo er im Konflikt den Hebel ansetzt. Er verspricht zum einen staatliche Investitionen in Forschung, Entwicklung, Infrastruktur und Bildung, um besser mit China konkurrieren zu können und um sich nicht nur über das Ungleichgewicht zu beschweren, so Biden. Zum anderen setzt er auf Verbündete wie Deutschland. Eine koordinierte Außenpolitik bedeutet aber auch Forderungen an die europäischen Partner. So hatte Washington zuletzt verlangt, chinesische Unternehmen beim Ausbau von 5G-Mobilfunknetzen in Europa auszuschließen.
Und noch der Blick auf die Börse. Dort herrscht eher gedämpfte Stimmung. Grund ist die Aufwertung des Euro. Klaus-Rainer Jackisch.
Nach den kräftigen Kursgewinnen im November von rund 15% und dem guten Start in den Dezember gestern
haben die Anleger am Frankfurter Aktienmarkt heute erst einmal auf die Bremse getreten. Der deutsche Aktienindex schloss den Computerhandel mit 13.313 Punkten, 69 weniger als gestern oder ein Minus von etwa 0,5%. Ursache sind neue Konjunktursorgen, die mit dem weiter steigenden Außenkurs des Euro zum US-Dollar zu tun haben. Die Gemeinschaftswährung legt schon seit einigen Wochen deutlich zu und notiert mittlerweile bei etwa 1,21 Dollar. Seit dem Tiefpunkt im März dieses Jahres sind das rund 15 Cent mehr. Keine dramatische Aufwertung, aber doch kräftig genug, um Exportgüter aus dem Euroraum in Übersee deutlich zu verteuern. In Zeiten, in denen die Konjunktur ohnehin angeschlagen ist, ist dies ein Wettbewerbsnachteil, der gerade die deutsche Exportwirtschaft trifft. Für viel Unsicherheit sorgte die Entwicklung auf den Ölmärkten. Trotz intensiver Verhandlungen ist es dem Erdölkartell OPEC zusammen mit Russland bislang nicht gelungen, sich auf die Fördermengen für das kommende Jahr festzulegen. Hoffnungen der Verbraucher auf sinkende Ölpreise wurden allerdings am Nachmittag zunichte gemacht. In den USA sind die Lagerbestände an Öl deutlich gefallen. Daraufhin zogen die Notierungen sofort wieder an.
Der Börsentag zusammengefasst von Klaus-Rainer Jackisch. Wenn bald die Jahresrückblicke für 2020 zusammengestellt werden, dann ist ziemlich klar, worum es geht. Corona und noch mehr Corona. Im vergangenen Jahr, da waren es die Fridays for Future, also die globale Klimabewegung, die das politische Leben hauptsächlich geprägt haben. Sie haben den Regierungen Druck gemacht, einen echten Wandel einzuleiten im Kampf gegen die Erderwärmung. Heute hat sich das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung getroffen und dabei wurde auch deutlich, ob und in welchen Bereichen den Versprechen der Politik wirklich Taten gefolgt sind. Nadine Lindner.
Es sollte vor allem eine Zwischenbilanz sein des deutschen Klimapakets, das vor einem Jahr beschlossen wurde. Dazu gehört auch der CO2-Preis, der ab dem 01.01. erhoben wird. Mit 25 Euro pro Tonne CO2 zu Beginn und schrittweiser Steigerung auf 55 Euro wird der Tanken und Heizen Jahr für Jahr verteuern. Ein Liter Benzin wird ab Januar gut 7 Cent mehr kosten. Bei einem Jahresbedarf an Heizöl von 2000 Litern sind das dann knapp 160 Euro mehr im Jahr. Offen ist vor allem noch eine Frage, die vor allem Mieterinnen und Mieter interessieren wird. Wie geht es weiter mit ihren Heizkosten, wenn ab dem 1. Januar der CO2-Preis auf Heizöl in Kraft tritt? SPD-Minister hatten heute in einem Gastbeitrag im Tagesspiegel gefordert, dass diese Erhöhung hälftig zwischen Vermieter und Mieter aufgeteilt werden soll. Ein Sprecher des SPD-geführten Umweltministeriums am Mittag dazu:
Der Vermieter ist verantwortlich für die Technik und der Mieter hat natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Er soll ja auch sparsam mit der Energie umgehen, für beide Seiten 50-50.
Die CDU-geführten Ministerien Wirtschaft und Bau äußerten sich eher zurückhaltender.
Also ich möchte hier verweisen auf das Klimaschutzprogramm 2030, was ja heute schon Thema war. Da ist ein Prüfauftrag enthalten zur Begrenzung der Umlagefähigkeit der CO2-Bepreisung. Dieser Prüfauftrag wird jetzt aktuell von der Bundesregierung umgesetzt.
Gleiches gilt fürs BMI. Die Abstimmungen laufen noch. Es gibt noch Klärungsbedarf.
Eine Einigung innerhalb der Großen Koalition steht also noch aus. Wann sie kommt, ist ungewiss. Zweites Thema im Klimakabinett war die europäische Klimapolitik. Die EU-Kommission strebt eine Verschärfung des Klimaziels an. Bis zum Jahr 2030 soll der Treibhausgasausstoß um mindestens 55% im Vergleich zum Jahr 1990 sinken. Hier gibt es viel Redebedarf zwischen den EU-Staaten, denn Polen und Ungarn stehen auf der Bremse. Eine Sitzung der EU-Umweltminister im Oktober brachte nur eine teilweise Einigung. Deutschland hat derzeit die Ratspräsidentschaft inne und damit eine wichtige Moderatorenfunktion. Eins der deutschen Ziele ist es, das neue Klimaziel mit allen Staaten zu beschließen. Dazu die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer.
Der Präsident des Europäischen Rates hat Konsultationen mit den Mitgliedstaaten geführt und die Bundesregierung unterstützt seine Bemühungen, dass die Staats- und Regierungschefs beim Europäischen Rat jetzt am 10.11. Dezember das höhere europäische Klimaziel beraten und beschließen.
Die klimapolitische Sprecherin der Grünen, Lisa Badum, weist auf die internationale Verantwortung der EU hin.
Fünf Jahre Paris, nach fünf Jahren sollen die Ambitionen erhöht werden. Das ist der vereinbarte Prozess.
Der Beitrag von Nadine Lindner. In Sachsen-Anhalt ist über die Frage des Rundfunkbeitrags ein Koalitionsstreit ausgebrochen. Es geht darum, dass der Beitrag zum kommenden Jahr um 86 Cent pro Monat steigen soll. Das hat eine Kommission so ausgerechnet. Die CDU-Fraktion und die AfD sind gegen die Erhöhung und könnten damit tatsächlich den gesamten Rundfunkstaatsvertrag blockieren. Wenn das passiert, könnte das aber auch das Ende der Kenia-Koalition bedeuten. Niklas Ottersbach über den aktuellen Stand in Sachsen-Anhalt.
Eine Woche mehr Zeit im Rundfunkstreit. Das ist der Minimalkonsens der schwarz-rot-grünen Regierungsfraktionen in Magdeburg. Bis gestern spät in die Nacht haben sie verhandelt, ohne Ergebnis. Zumindest heute können sich die drei Parteien auf eine Verschiebung des Medienausschusses einigen. Dabei sind die Gräben zwischen CDU auf der einen Seite und SPD und Grünen auf der anderen Seite nach wie vor tief. Eine Annäherung bislang nicht in Sicht. Markus Kurze, der medienpolitische Sprecher der CDU in Magdeburg, bleibt dabei. Der monatliche Beitrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio müsse unter Corona-Gesichtspunkten einfach nochmal neu berechnet werden.
Wenn der Staatsvertrag nicht kommt, dann bleibt der alte bestehen. Es bleibt bei 17,50 Euro. Ja, und da muss neu verhandelt werden. Dann kann man die Dinge, die sich alle entwickelt haben, neu mit einfließen lassen. Man kann sich aber auch um Aufgabe und Struktur kümmern, weil auch das ist ja fürs nächste Jahr angekündigt. Vielleicht ist das ein goldener Weg, denn viele haben uns auch auf die Schultern geklopft und haben gesagt, eigentlich habt ihr recht, aber so richtig trauen wir uns nicht, das öffentlich zu sagen.
Tatsächlich gibt es auch unionsintern Kritik an der Haltung der CDU-Fraktion in Magdeburg. Denn die CDU könnte den Medienstaatsvertrag zusammen mit der AfD kippen. Ein absolutes Tabu, sagt die medienpolitische Sprecherin der Union im Bundestag, Motschmann. Der Ostbeauftragte der Union im Bundestag, Marco Wanderwitz, spricht sich auch inhaltlich für die Beitragserhöhung um 86 Cent aus. Die Steigerung sei moderat. Druck aus Berlin, darauf hoffen auch die Koalitionspartner SPD und Grüne in Magdeburg. Cornelia Lüdemann ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen. Ihr Appell an die CDU: Bitte überdenkt die Sache mit dem Medienstaatsvertrag und den 86 Cent nochmal.
Also ich will nicht glauben, das weigere ich mich bis zum letzten Tag, dass die CDU ihren demokratischen Kern verloren hat. Und wir sehen es ja, dass sich jetzt auch CDU-Mitglieder aus anderen Landesregierungen, aus der Bundesregierung zunehmend zu Wort melden und hier auf Rückbesinnung auf demokratische Werte drängen.
Wer sich bislang auffällig zurückhält, die CDU-Spitze in Berlin. Kein Statement bisher von CDU-Parteichefin Kramp-Karrenbauer. Und das möge auch gerne so bleiben, findet Markus Kurze. Der CDU-Mann aus Magdeburg verbittet sich Einmischung aus Berlin.
Ich glaube, es ist schon richtig, dass sich jeder auf seine Dinge konzentriert. Ja, wir mischen uns ja in Berlin auch nicht ein. Wir haben ja eine Sachentscheidung zu treffen. Und hier geht es nicht um die große Politik, sondern eigentlich um ein Sachthema, was wir abräumen wollen.
Von Abräumen kann keine Rede sein, prognostiziert die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt. Alles deute auf ein Platzen des Medienstaatsvertrags hin, sagt Stefan Gebhardt. Der medienpolitische Sprecher der Linken im Landtag erinnert an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2007.
Schon einmal ist die Politik unter der Empfehlung der KEF geblieben. Also die KEF ist ja die staatsferne Organisation, die die Beitragshöhe ermittelt und feststellt. Die muss die Politik zwingend umsetzen. Das hat das Verfassungsgericht seinerzeit klar entschieden. Und wir laufen jetzt auf das gleiche Szenario zu.
Doch das Karlsruher Verfassungsorgan ist momentan nicht die größte Sorge der Kenia-Koalition. Für Schwarz-Rot-Grün in Magdeburg geht es in den nächsten Tagen erstmal darum, in irgendeiner Form eine gemeinsame Linie in Sachen Medienstaatsvertrag hinzubekommen. Sonst platzt die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt.
Niklas Ottersbach. Und jetzt nochmal zurück auf die internationale Ebene. Gerade haben wir schon einen kurzen Bericht dazu gehört, dass der zukünftige US-Präsident Joe Biden in Handelsfragen gegenüber China weiter eine harte Linie fahren will, wie auch Trump bisher. Was die Zusammenarbeit mit der EU angeht, wird es aber unter Biden wohl eine andere, eine engere Form der Zusammenarbeit geben. Die EU jedenfalls hat heute schon mal ihre Vorstellung der zukünftigen transatlantischen Beziehungen präsentiert. Bettina Klein.
Eine Woche nach der US-Präsidentschaftswahl, am 10. November, hielt Ursula von der Leyen eine Rede vor der Konferenz der EU-Botschafter. Der Kommissionspräsidentin darf man eine gute Portion transatlantischer Bindung unterstellen und so viel auf, dass angesichts des bevorstehenden Regierungswechsels in Washington auch ihre Worte nicht gänzlich ungetrübt waren angesichts der Geschichte.
We cannot turn back time or go back to a world of before.
Wir können die Uhr nicht zurückdrehen, sagte von der Leyen. Sie habe immer geglaubt, dass Spaltungen überbrückt und Wunden geheilt werden können. Doch einige Verschiebungen in den Prioritäten reichten viel tiefer als ein Politiker oder eine Regierung. Sie werden nicht durch eine Wahl verschwinden.
And they will not disappear because of one election.
Die Welt von heute ist gewiss eine andere als vor 4 Jahren, auch für die EU, die sich aufgrund einer Reihe von Faktoren darüber klar werden musste, dass sie selbst eigenständiger, unabhängiger und stärker im Auftritt nach außen zu werden hat. Gleichzeitig sieht die Kommission das Potenzial dieser Partnerschaft auf Grundlage gemeinsamer Werte und gemeinsamer Geschichte. Und sie will diesen Aufbruch zusammen mit den Vereinigten Staaten jetzt nutzen.
I believe it is time for a new transatlantic agenda fit for today's world.
Es ist Zeit für eine transatlantische Agenda, geeignet für die heutige Welt. Die EU sollte dafür die Initiative ergreifen, durch ein Angebot mit der neuen US-Regierung zusammenzuarbeiten, in Bereichen, die unsere bilaterale und multilaterale Partnerschaft stärken können.
With an offer to work together with the new administration.
Dies ist heute geschehen. Der hohe Beauftragte Josep Borrell stellte die neue EU-USA-Agenda vor. Sie konzentriert sich auf vier große Bereiche. Erstens die gemeinsame Bewältigung der Pandemie und eine globale Strategie, um in künftigen Fällen besser gewappnet zu sein. Zweitens der gemeinsame Kampf gegen den Klimawandel in allen Facetten. Drittens bei Handel, Technologie und gemeinsamen Standards. Und viertens der Einsatz für Demokratie, Sicherheit und Multilateralismus.
Areas where our interests converge, areas where our collective leverage can be best used, and areas where our global leadership is required.
Bereiche, in denen sich unsere Interessen annähern, in denen wir unseren kollektiven Einfluss am besten nutzen können und wo unsere globale Führerschaft gefragt ist, so Josep Borrell. Interessant sind unter anderem zwei Punkte, in denen die EU-Kommission auf Zusammenarbeit setzt, um unterschiedliche Interessen zu überwinden. Etwa durch einen neuen Rat für Handel und Technologie und einen transatlantischen Dialog zur Verantwortlichkeit der Internetplattformen und großer Technologiekonzerne, einschließlich deren Besteuerung.
Informationen von unserer EU-Korrespondentin Bettina Klein. Und ein Freund der europäischen Idee war auch der frühere französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing. Nun ist er im Alter von 94 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Barbara Kostolnik.
Sein Geburtsort hat ihm den Weg möglicherweise vorgegeben. Valéry Giscard d'Estaing wurde nämlich in Koblenz geboren. Sein Vater war dort stationiert während der Besetzung des Rheinlands durch die Franzosen. Der junge Giscard wiederum erlebt in Paris die Besatzung durch die Deutschen. Ich war Gymnasiast zu dieser Zeit und ich wachte jeden Morgen davon auf, dass die deutschen Soldaten unter meinem Fenster sangen. Das ging bis 1944 so. Das rührt mich noch heute. Die Deutschen und Giscard, das ist eine besondere, eine innige Beziehung. Aber auch die Franzosen und Giscard mögen sich. Als der Finanzminister Giscard 1974 im zarten Alter von 48 Jahren erklärt, Präsident werden zu wollen, ist die Euphorie groß. Giscard stand für einen gesellschaftlichen Aufbruch und einen neuen politischen Stil. Ich glaube, sagte er während seiner Kampagne, dass die französische Politik in großen Teilen vollkommen steif und unnatürlich ist. Präsident der Herzen wollte Giscard werden. Sein Vorbild war Kennedy. Und seinen französischen Rivalen François Mitterrand redete er im allerersten Fernsehduell der französischen Geschichte in Grund und Boden.
C'est le seul qui m'intéresse.
Herr Mitterrand, das Einzige, was mich interessiert, ist der Wandel. Sobald ich zum Präsidenten gewählt bin, sprechen wir nicht mehr über die Vergangenheit. Giscard, der intellektuell brillante Sohn aus guter Familie, nahm diesen Auftrag ernst. Und Wunder über Wunder, er sprach sogar Englisch.
France has elected its president.
Einmal gewählt, begann er Frankreich zu erneuern. Er modernisierte unter anderem das Scheidungs- und das Abtreibungsrecht und er begann, Deutschland und Frankreich einander näher zu bringen, zusammen mit dem deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt.
Herr Präsident Giscard d'Estaing und ich kennen uns seit einigen Jahren.
Unser erstes Anliegen war die Versöhnung unserer beiden Völker.
Diese enge persönliche Kooperation hat unseren beiden Ländern sehr genützt bei der Bewältigung der monetären Krisen.
Das war im Jahr 1974. Vor allem monetär erwiesen sich Schmidt und Giscard als weitsichtige Europäer. Ohne ihre Visionen und ihre Bemühungen hätte es den Euro nicht gegeben, den sie bereits 1979 in die Wege leiteten. Ein Diamant war es schließlich, der zum Niedergang des Präsidenten Giscard führte. Das Geschenk des zentralafrikanischen Diktators Bokassa haben ihm die Franzosen nicht verziehen. 1981 wählten sie ihn ab und Mitterrand zum Präsidenten.
Der Nachruf von Barbara Kostolnik. Und zum Ende dieser Sendung wie immer der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Cengiz Ünal hat die Presseschau zusammengestellt und Christoph Wittelsbürger trägt sie vor.
Guten Abend. In den Zeitungen wird die Zulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens BioNTech und des US-Konzerns Pfizer in Großbritannien kommentiert. Die Briten gehen damit ein hohes Risiko ein, meint die Volksstimme aus Magdeburg. Schaffen sie es auf diese Weise, die Bevölkerung schrittweise zu immunisieren, kann das Königreich zu einem leuchtenden Vorbild werden. Geht die Sache schief, können Boris Johnson und seine Regierung die Koffer packen. Die Bundesregierung jedenfalls steht durch die Entscheidung noch mehr unter Zugzwang als ohnehin schon durch die anhaltend hohen Infektionszahlen. Schließlich wurde der Impfstoff in Deutschland mitentwickelt. Die Rheinzeitung aus Koblenz konstatiert, Brüssel und die Mitgliedstaaten tun gut daran, ihre ohnehin hohen Anforderungen an einen zertifizierten Impfstoff nicht um jeden Preis auszusetzen. Was auch immer den von den Lockdowns frustrierten und längst reisehungrigen Bürgern als verlässlicher Schutz angeboten wird, es muss sicher sein, das Vertrauen rechtfertigen und darf nicht ein ganzes Volk zu Versuchskaninchen machen. Der Reutlinger Generalanzeiger zeigt sich skeptisch gegenüber der schnellen Zulassung. Großbritannien und sein wegen des Krisenmanagements stark kritisierter Premier Boris Johnson brauchen angesichts der enormen Zahl an Covid-19-Todesfällen dringend Erfolgsmeldungen. Komisch wirkt das Triumphgeheul des britischen Gesundheitsministers Matt Hancock. Er stellte die schnelle Zulassung als Erfolg des Brexits und der Unabhängigkeit von angeblich langsamen EU-Behörden dar. Tatsächlich ist der Impfstoff aber gerade ein Erfolg internationaler Zusammenarbeit. Die Badische Zeitung aus Freiburg analysiert, dass die Pandemie mit der Zulassung eines Impfstoffes noch nicht vorbei sei. Eben deshalb sind die Londoner Politspielchen fast frivol. Die britische Regierung startet einen Wettlauf um die schnellste Zulassung und schlägt dabei auch noch nationalistisches Triumphgehabe an. Die Zulassung muss aber eine strikt wissenschaftliche Frage sein, wenn Vertrauen in der Bevölkerung entstehen soll, also genau das Gegenteil eines Politikums. Zuletzt ein Kommentar über den Streit um die Erhöhung der Rundfunkgebühren. Die CDU in Sachsen-Anhalt lehnt diese ab. Die Pforzheimer Zeitung schreibt dazu, was sich in Magdeburg in Sachen Rundfunkbeitrag abspielt, ist ein unwürdiges Geschacher um Wählerstimmen. Die Erhöhung um 86 Cent pro Monat will die CDU nicht mittragen und droht mit einem Veto mit Unterstützung der AfD. Macht die CDU ernst, platzt die schwarz-rot-grüne Koalition und Sachsen-Anhalt stünde ohne Führung da, wegen 86 Cent im Monat. Das ist das Letzte, was ein Land mitten in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gebrauchen kann.
Das war die Presseschau und damit geht unser Journal vor Mitternacht zu Ende. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Nacht.